Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Etwa 100.000 Menschen in Deutschland haben eine ungeklärte oder keine Staatsangehörigkeit. Das heißt, sie leben ohne Pass. Eine davon ist Christiana Bucalo. Sie wurde vor 27 Jahren in München geboren und hat trotzdem keine Staatsangehörigkeit. Und das hat Auswirkungen auf ihren Alltag und natürlich auch auf ihre Lebensplanung. Denn mit der Staatsangehörigkeit sind natürlich Rechte verbunden. Wann ist man staatenlos und wie lebt man ohne Pass? Christine Werner hat Christiana Bucalo besucht und mit ihr über ihr Leben als staatenlose Frau gesprochen.
Christiana Bucalo öffnet die Tür ihrer Münchner Wohnung. Seit ihrem Studium wohnt sie wieder in ihrer Geburtsstadt. Aufgewachsen ist sie in Puchheim, etwa 20 Kilometer außerhalb. In Puchheim ging sie in den Kindergarten und in die Grundschule. Hier hat sie Fahrradfahren gelernt, sich in der Kirche engagiert und Abitur gemacht. Ihr Leben ist dennoch geprägt von ihrer Staatenlosigkeit.
Ich wünschte, man könnte sagen, es ist nicht so wichtig, weil ich habe ja meine Freunde und Freundinnen und ich habe einfach tolle Menschen, die meinen Weg begleitet haben. Und ich wünschte, man könnte sagen, das reicht völlig und das andere ist egal. Das Problem ist, dieses Gefühl ist immer noch umschlossen von der Tatsache, dass ich einfach hier nicht sicher bin sozusagen und nicht sicher weiß, dass ich für immer hier sein kann.
Zu Bildung hatte sie immer Zugang, erzählt sie. Der Schulbesuch ist in Deutschland nicht an die Staatsangehörigkeit geknüpft. Sie hat aber früh gemerkt, dass ihr etwas fehlt.
Ich habe das eigentlich meistens vor allem nach den Sommerferien gemerkt, weil alle immer von ihrem Sommerurlaub erzählt haben und wir ja gar nicht verreisen konnten.
Sommerurlaube im Ausland, ohne Pass, undenkbar. Aber auch schon die Fahrt in den nächsten Landkreis war im Prinzip nicht möglich. Denn für ihre Eltern, geflohen aus Westafrika, in Deutschland haben sie Asyl beantragt, galt die Residenzpflicht. Das heißt, die Familie durfte den Landkreis, in dem ihre Unterkunft lag, nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde verlassen. Das galt auch für Klassenfahrten, erzählt Christiana.
Da habe ich immer eine Sondergenehmigung gebraucht und da hatte ich das Glück, dass wir einen Schuldirektor hatten, zumindest im Gymnasium einen, der das tatsächlich beantragt hat für mich. Es ist total nett und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür. Es war aber trotzdem sehr, sehr unangenehm natürlich für mich, dass ich wieder dieses einzige Kind bin, für das solche Schritte nochmal unternommen werden müssen, damit ich eine Woche lang aufs Schullandheim mitfahren kann.
Christiana Bucalo wächst mit einer ungeklärten Staatsbürgerschaft auf. Diesen Status hat sie von ihren Eltern geerbt. Die Eltern hatten zwar Papiere aus ihrem Heimatland dabei, diese haben der Ausländerbehörde als Nachweis aber nicht gereicht.
Man hat irgendwie ganz unterbewusst immer dieses Gefühl, dass man irgendwie zeigen muss, dass man das verdient hat, hier zu sein, ne? Und dass das okay ist, dass man hier ist. Und ja, genug Wertschätzung und auf gar keinen Fall irgendwie was falsch oder schlecht machen.
Sie passt sich an, will alles richtig machen, findet aber keine Informationen. Wo kann sie ein Konto eröffnen? Wie einen Führerschein machen? Was gibt sie bei Buchungen im Internet an? Immer wieder große Hürden. Sie hat an der Medienhochschule studiert, kennt sich aus mit digitalen Medien, verzweifelt aber regelmäßig an Formularen im Internet. Mit 18 Jahren bekommt Christiana Bucalo zum ersten Mal ein Reisedokument. Bei Flugbuchungen muss meist eine Nationalität angegeben werden. Die Option ungeklärte Staatsbürgerschaft oder staatenlos gibt es da aber nur selten.
Ich hatte das einmal, da bin ich geflogen. Und da wurde staatenlos auch als Option angegeben. Das habe ich angegeben, das habe ich sofort bereut. Also das Flugzeug wurde dann ganz lange angehalten, als ich dann vor Ort war. Eine halbe Stunde tatsächlich, das war für mich extrem unangenehm, weil das Personal dann am Flughafen nicht wusste, was das jetzt bedeutet.
Immer wieder muss sie sich und ihren Status erklären.
Ja, ich fühle mich immer, als ob ich irgendwie was Illegales tue. Also ein bisschen kriminalisiert wird das Ganze auch.
Mit einer Staatsangehörigkeit wird ein rechtlicher Bund zwischen einer Regierung und einer Person geschlossen. Mit Pflichten und Rechten. In einem Internetvideo der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen klingt das so.
Mit der Einbürgerung sind viele Vorteile verbunden. Die Einbürgerung bringt einen unbeschränkten Rechtsstatus. Sie dürfen an allen Wahlen teilnehmen und auch selbst bei Wahlen antreten. Sie können im öffentlichen Dienst arbeiten und sie können ohne Visum in viele Länder der Welt reisen.
Christiana Bucalo fehlen diese Rechte. Sie kann nicht teilhaben, sie darf nicht wählen.
Deswegen wird auch oft davon gesprochen, dass einfach Staatenlosigkeit auch eine Menschenrechtsverletzung ist, einfach weil Staatenlose oft keinen Zugang haben zu Rechten, die einfach teilweise wirklich ganz grundlegende Menschenrechte sind.
Deutsche Staatsbürgerin kann sie nur unter bestimmten Bedingungen werden. Sie braucht zum Beispiel ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Das kann sie nur bekommen, wenn ihre Staatsangehörigkeit geklärt ist oder sie von der Ausländerbehörde offiziell als Staatenlose anerkannt wird. Wie ihre Eltern ist sie in Deutschland lange nur geduldet, fühlt sich abgewiesen.
Weil man immer in dieser Bittstellerposition ist vor dem Staat. Man bittet ja wirklich jedes Mal darum, dass man bleiben darf und dass man hier sein darf. Und ich muss schon sagen, dass es für mich schon sehr stark dieses Gefühl von Abweisung hervorruft.
Staatenlosen fehlt es auch an Schutz. Bei Katastrophen im Ausland, bei Entführungen oder Kriegen haben deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger einen Rechtsanspruch auf Hilfe. Droht Lebensgefahr, werden Rückholungen organisiert, wie im Herbst aus Afghanistan oder die Rückholung von Reisenden zu Beginn der Corona-Pandemie. Staatenlose haben keine Regierung, die ihnen in solchen Fällen hilft. Vor 3 Jahren musste Christiana Bukalo wieder einmal ihren Aufenthaltsstatus verlängern lassen. Sie hat bei der Behörde alle Papiere abgegeben, ein Dreivierteljahr lang nichts gehört und bekam dann einen Ausweis, in dem das Kürzel XXA steht. Die international amtliche Bezeichnung für staatenlose Menschen. Damit war sie offiziell eine Staatenlose. Nach all den Jahren mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit eine Erleichterung für sie. Sie kann jetzt nicht mehr abgeschoben werden, denn in welches Land sollte das geschehen? Und sie kann schneller einen Einbürgerungsantrag stellen, schneller deutsche Staatsbürgerin werden. Inzwischen hadert sie aber mit dem Konzept Staatsbürgerschaft. Sie hinterfragt es immer mehr.
Steuern sind auch nicht an meine Nationalität geknüpft. Die zahle ich, seitdem ich hier arbeite. Und es interessiert mich tatsächlich einfach auch so, wieso wurden gewisse Dinge in Abhängigkeit von der Nationalität gesetzt und andere nicht? Und ist es noch das, wie wir das heute wollen? Oder gibt es auch andere Dinge, mit denen man sicherstellen kann, dass ich nicht irgendwie eine Gefahr für Deutschland darstelle, auch wenn ich keine geklärte Staatsangehörigkeit habe?
Letztendlich bleibt aber auch bei ihr die Hoffnung, anzukommen. Nach 27 Jahren in Deutschland endlich dazuzugehören. Mit allen Rechten und Pflichten.
Wir sind Menschen und wir sind Lebewesen, die nach Verbindung und Zugehörigkeit uns sehnen. Und natürlich wollen wir, dass irgendwann mal ein Land, in das man irgendwie kommt, sagt, hey, schön, dass du hier bist, du gehörst jetzt dazu.
Vom Leben ohne Staatsangehörigkeit. Diesen Beitrag und auch viele weitere Zeitfragen-Geschichten finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de und natürlich auch in der DLF-Audiothek. Wie geht man um mit Beschimpfungen und Drohungen von rechts? Wie viel Mut braucht es, sich dagegen zu stellen und Farbe zu bekennen? Mein Kollege Gerhard Richter hat eine Geschichte erlebt, die er uns jetzt erzählt. Es ist ein Beitrag über Zivilcourage und über das Ringen mit dem Mut.
Der Garten verwüstet. Auf der Hauswand in ungelenkten Buchstaben: Zecken, wir kriegen euch. Und darunter die hässliche Signatur der Absender: NPD und ein Hakenkreuz. 20 Jahre ist es her, dass mein Traum von der dörflichen Idylle so jäh zerstört wurde. Die rechten Randalierer hatten es geschafft, uralte Ängste zu wecken, besonders bei meiner damaligen Lebensgefährtin, deren Familie von den Nazis beinahe ausgelöscht worden war. Angst und Wut. Was sollten wir tun? Wir nahmen unseren ganzen Mut zusammen und suchten das Gespräch mit den Dorfnazis. Wir wollten ihnen erklären, was sie mit ihren Angriffen anrichteten. Vielleicht wussten sie das ja gar nicht. Im Jugendclub unseres Dorfes trafen wir ein paar Skinheads, die alles abstritten und nichts verstanden. Bald aber wurde klar, jemand hatte sie gegen uns aufgehetzt, weil wir öfter afrikanische Asylbewerber zu Gast hatten. In den Augen der Jugendlichen waren wir deshalb linke Zecken, Feinde, die es zu bekämpfen galt. Das war zu viel für uns. Wir erstatteten Anzeige und zogen in das Haus von Freunden im Dorf. Bald darauf zogen wir fort, in die Stadt. Aber ich bin kein Stadtmensch. Seit einigen Jahren lebe ich wieder auf dem Brandenburger Land, in Wittstock. Mit Nazis hatte ich jahrelang wenig zu tun, bis 2015. Als immer mehr Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien nach Deutschland kamen, organisierten die Rechtsradikalen der Stadt sogenannte Mahnwachen. Ihr aggressives Auftreten weckte alte Gefühle. Wut und Angst. Schon wieder Angst. Schon wieder Kneifen. Die Angst hat durchaus ihre Berechtigung, sagt Ralf-Erik Posselt, der frühere Leiter der Gewaltakademie Felix, die Mut machen will, sich Konflikten zu stellen, ohne sie zu eskalieren.
Weil jeder das weiß, wie flott die dabei sind, einem einen aufs Maul zu hauen oder dich zu besuchen. Das ist schon klare Präsenz von, ne, wir wollen euch mal zeigen, ne, wem die Stadt gehört. Darum geht's auf Dauer.
Zeigen, wem die Stadt gehört. Das ist die Strategie. Und das Problem. Die Proteste der Rechtsradikalen wuchsen von Woche zu Woche. Immer mehr Wittstocker schlossen sich den fremden, feindlichen Mahnwachen an, hetzten gegen die Flüchtlinge. Dann planten sie einen Fackelmarsch zu den Wohnungen der syrischen Familien. Ein Fackelmarsch, ausgerechnet. Uralte Bilder, da kann man doch nicht wegschauen. Angst hin oder her. Ich schloss mich dem Aktionsbündnis Wittstock bekennt Farbe an. Zwar hatte ich immer noch nicht den Mut, mein Gesicht zu zeigen, aus Angst ins Visier der Nazis zu geraten. Aber ich wollte wenigstens darüber berichten. Fairerweise wollte ich auch den Anführer der Rechtsradikalen dazu befragen. Ich schrieb ihm einen Brief mit einer Interviewanfrage. Weil er nicht antwortete, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und fuhr zu seiner Wohnung. Ich traf ihn auf der Straße und stellte mich vor. Zu meinem Erstaunen sah ich, dass er Angst vor mir hatte. Er lief regelrecht davon. Und irgendwie tat das auch gut. Zusammen mit Gleichgesinnten fühlte er sich dann aber wieder ziemlich stark. Zum Fackelmarsch ein paar Tage später kamen 150 Rechtsradikale und ihre Sympathisanten. Wir vom Aktionsbündnis versuchten den Aufmarsch zu stören. Doch die Polizei hielt die Straße mit einer dichten Reihe von Beamten frei, drängte uns ab auf einen kleinen Kirchhof. Wir reagierten, indem wir lauter sangen und eine Glocke läuteten. Mich beeindruckte besonders Pfarrer Björn Bormann, wie er mit dieser beängstigenden Situation umging.
O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verbinde da, wo Streit ist.
Später erzählte mir Pfarrer Bormann, das seien eingeübte Gebete, die er bei Bedarf abrufen kann und die ihm Mut und Sicherheit verleihen. Doch die Fackelträger ließen sich vom frommen Gesang und Protestrufen nicht aufhalten.
Vor allem aber sind wir uns alle gemeinsam bewusst, wer hier nicht hergehört.
Von ihren Fenstern beobachteten die Syrer den Aufmarsch. 300 Polizisten beschützten 150 Fremdenfeinde.
It has actually print in our heart or brain that really some people hate us.
Dieses Gefühl, nicht willkommen zu sein, so etwas Ähnliches hatte ich doch auch erlebt, allerdings nicht so krass. Nicht mit Fackelmarsch und brüllenden Sprechchören. Aber immerhin haben sie auch spüren können, dass nicht alle im Ort so feindlich gesonnen sind.
People apologized about what happened there. We are sorry about the things happened. So we understand. Even Germans don't like this.
Nein, nicht alle sind Fremdenfeinde. Doch es braucht Mut, sich dagegen zu stellen. Jeden Tag aufs Neue. Denn immer wieder erlebt Wittstock seither rechte und fremdenfeindliche Demos. Aber es gibt auch immer Gegenwehr. So merken die Rechten, dass Hass und Hetze nicht unwidersprochen bleiben. Aber was kann man tun, wenn einen die Angst befällt? Wenn einem mal wieder beim Bäcker oder an der Supermarktkasse ein Nazi in den Nacken atmet? Was kann man im Ernstfall tun?
Eine Faustregel ist immer noch: Hol dir Hilfe. Bleib nicht alleine. Wenn du alleine bleibst, wird die Angst und das Bedrohungsgefühl größer. Wenn du dir Hilfe holst, seid ihr schon zwei. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann teils mit möglichst vielen. Dadurch entsteht auch so etwas wie Macht.
Und, das kann ich mittlerweile aus eigener Erfahrung sagen, im Verbund und im Austausch mit anderen entsteht auch so etwas wie Mut.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.